Ich habe im heurigen Sommer einen ausgiebigen Surfurlaub im Internet gemacht. Was ich dabei alles entdeckt bzw. nicht gefunden habe, davon will ich Ihnen kurz etwas berichten. Ich darf am Anfang gleich rassen. Zum Glück hat Herr Kloning schon einiges gesagt über die Existenzformen elektronischer Texte im Netz, sodass ich da großzügig was überspringen kann. Es wimmelt förmlich im Internet von elektronischen Texten, aber sie tragen leider kein Etikett. Und ich finde, es ist ein Problem, dass man von dem allgemeinen Ausdruck Digitalisierung keine Schlüsse ziehen kann auf den Vorlagentyp, auf die Herstellungsweise, die technische Herstellungsweise, ob da Image-Digitalisierung, Text-Digitalisierung vorliegt, ob diese manuell oder maschinell in OCR, mit OCR erfolgt ist, was ja für die Beurteilung der Zuverlässigkeit und für die wissenschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten nicht unerheblich ist. Gewiss zum sequentiellen Lesen eignet sich die traditionelle Buchform auf jeden Fall besser. Zumindest ist uns diese Rezeptionstechnik vertrauter und angenehmer als die Lektüre längerer Texte auf dem Bildschirm. Aber elektronische Texte weisen eine Reihe von Vorzügen auf, die das gedruckte Buch als Read-Only-Datenträger nicht zu bieten hat. Schon gar, wenn die Datensätze über das Internet per Open Access verbreitet werden. Ich nehme hier den Idealfall an. Sie stehen prinzipiell zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung, können gleichzeitig durch mehrere Individuen benutzt werden, sind maschinell durchsuchbar. Elektronische Texte bilden ja quasi ein umfassendes und uneingeschränktes latentes Register. Und sie sind verarbeitbar durch Analysen, durch Zitieren etc. Und es besteht die Möglichkeit der Verknüpfung mit anderen digitalen Ressourcen im Netz. Dass gegen elektronische Texte in der Philologie dennoch gewisse Vorbehalte existieren, liegt neben mitunter kritikwürdiger Qualität so mancher Textdigitalisate nicht zuletzt an den Schwierigkeiten, E-Texte überhaupt aufzufinden. Das gilt natürlich nicht für die elektronischen Datenträger, die mit Büchern quasi hinsichtlich des Vertriebs und in den Archiven vergleichbar sind und auch leicht aufzufinden, zu kaufen und zu entdehnen sind. Aber Probleme bei der Suche bereiten hauptsächlich E-Texte und digitale Editionen, die über das gesamte Internet verstreut sind, aber nicht klassifiziert und nirgends zentral verzeichnet sind. Ich möchte anhand von zwei praktischen Recherchbeispielen die gegenwärtige Situation der Auffindbarkeit von elektronischen Texten im Internet exemplarisch untersuchen und Sie ahnen es bereits, dass das Ergebnis sich als höchst unbefriedigend herausstellen wird, dazu anregen, über Lösungsstrategien zu diskutieren. Als einfache Userin werde ich mich dabei auf die Artikulation von Wünschen beschränken. Die Beurteilung der Realisierbarkeit überlasse ich besser IT-Spezialistinnen. Und da hoffe ich, dass viele Vorschläge aus diesem Kreis noch kommen werden bis morgen. Und einige konkrete Vorschläge wird ja mein Kollege Helmut Klug am Ende der Tagung präsentieren. Da das Internet bekanntlich kein Inhaltsverzeichnis, kein Register und keinen Katalog besitzt, ist man bei der Recherche nach E-Texten auf die Hilfe von raffiniert programmierten Suchwerkzeugen angewiesen. Trotzdem kann sich die Recherche sehr mühevoll und zeitraubend gestalten, wie meine beiden Beispielfälle zeigen werden. Gesucht habe ich jeweils nach ungekürzten Versionen von medievistischen Texten, die mir zunächst zur Lektüre dienen, aber im Hinblick auf eine erweiterte Nutzung unbedingt auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügen sollten. Vor ungefähr 3 oder 4 Jahren habe ich ausgerechnet an einem Sonntagnachmittag Zeit und Lust für eine medievistische Literaturüberblicksvorlesung einen repräsentativen Textausschnitt aus Hugos von Trimberg moraldidaktischem Werk Der Renner auszusuchen. Die 4-bändige Referenzausgabe von Gustav Eresmann besitze ich leider nicht. Die Bibliothek meines Instituts ist außer Reichweite. Also werfe ich meinen PC an und überlege kurz, wo ich mit der Suche sinnvollerweise beginnen soll. Es gibt mehrere digitale Textarchive, die Ihnen alle bekannt sind, aus deren Fundus sich auch die Medievistik hin und wieder gerne bedient. Titus, Bibliotheca Augustana, das digitale Textarchiv der Uni Trier und einige weitere virtuelle Archive, die in allen einschlägigen Linklisten verzeichnet sind, bringen aber leider kein Ergebnis. Die Google-Buchsuche wirft mir zwar den perfekten Volltreffer aus, nämlich die Ausgabe von Gustav Ehrensmann. Also besser geht's nicht. Dennoch erweist sich der Treffer leider als Niete, weil für die Digitalisate keine Vorschau verfügbar ist. Die wissenschaftlichen Publikationen von Gustav Ehrensmann unterliegen nämlich noch bis 2011 dem Copyright. So lange kann ich nicht warten. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als nach Hugo von Trimberg und Renner zu googeln. Und siehe da, schon einer der ersten Treffer führt mich auf die Homepage des Tübinger Instituts für Germanistik, wo Henrike Lehnemann den gesamten Text von über 24.000 Versen im Wintersemester 2004-2005 zu Unterrichtszwecken in elektronischer Form bereitgestellt hat. Noch dazu in webgerechter Aufmachung. Internetangebote müssen vor der Verwendung stets sorgfältiger für ihre Vertrauenswürdigkeit geprüft werden, hämmern wir unseren Studierenden ein. Da mir die originale Druckvorlage nicht zur Verfügung steht und Google Buchsuche nicht einmal einen Blick auf Stichproben freigibt, bin ich auf andere Bewertungskriterien angewiesen. Henrike Lehnemann ist mir als sehr sorgfältige Wissenschaftlerin bekannt. Ihrem Ruf entsprechend macht sie präzise Angaben zur gedruckten Vorlage, auf deren Basis sie gemeinsam mit zwei Fachkollegen, nämlich Rudolf Weigand und Max Grosse, den elektronischen Text hergestellt hat. Es handelt sich um die besagte Ausgabe von Gustav Ehrensmann, also Glück gehabt. Alle Beteiligten haben in ihrer bisherigen Forschung zu Hugo von Trimberg bzw. zum Renner gearbeitet, Weigand und Lehnemann sogar editorisch. Auch der Zweck der Unternehmung ist angeführt. Demnach wurde die Digitalisierung für die mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank vorgenommen. Ich komme für mich zu dem Schluss, dass dieser E-Text vertrauenswürdig und für meine Zwecke optimal geeignet ist und mache mich ans Schmökern. Schließlich entscheide ich mich für eine Textpassage über die Gefahren der Minne und mit Hilfe von Copy and Paste ist im Nu ein adrettes Handout für meine Zuhörerschaft gezaubert. Da ich jedoch dem Medium nicht traue und zudem eine leidenschaftliche Sammlerin bin, wie mein Mann schon angedeutet hat, lade ich mir mit ein paar weiteren Handgriffen den elektronischen Text, den Henrike Lehnemann so sorgfältig in Abschnitte aufgeteilt hat, Stück um Stück von der Website herunter und vereinige ihn in einer einzigen Datei, um diese meinem kleinen privaten Archiv einzuverleihen. Mein Misstrauen war berechtigt, wie ich vor wenigen Wochen erfahren musste. Als ich nämlich den unter meinen Favoriten abgelegten Url zum Renner-Text wieder aufrufen wollte, war der Link nämlich tot. Auch die Webadresse der Tübinger Germanistik war inzwischen geändert worden und von der neuen Instituts-Homepage führt kein Link mehr zur Mitarbeiter-Homepage von Frau Lehnemann. Über Google gelang es mir irgendwie doch noch, ihre alte Tübinger Homepage aufzuspüren. Hier steht ein Hinweis, dass Frau Lehnemann 2006 mitsamt ihrer Homepage nach Newcastle übersiedelt ist. Aber anscheinend hat sie nicht die gesamte Website transferiert. Namhafte Reste, zum Beispiel E-Texte des älteren und jüngeren Hildebrandsliedes samt Übersetzung, sind zurückgelassen worden und nur mehr über die ursprünglichen Direktlinks, die zufällig noch aktiv geblieben sind, erreichbar. Die alte Homepage ist nur mehr eine Ruine, die neue noch Baustelle. Und spätestens bei der nächsten Server-Entrümpelungsaktion werden vermutlich alle alten Materialien der ehemaligen Mitarbeiterin eliminiert werden. Dass Frau Lehnemann ihre kleine Textsammlung zwar selbst an medievum.de gemeldet, jedoch vergessen hat, die Linkänderungen bekannt zu geben, ist ein weiterer schwerer Fehler. Somit bildet die Volltextsuche praktisch die einzige Chance, ihre Schätze noch aufzuspüren. Das Beispiel hat durchaus exemplarischen Charakter. Viele Wissenschaftlerinnen sind im Besitz von E-Texten für den eigenen Gebrauch, die sie sich oft mit viel Mühe selbst konvertiert und eingerichtet haben. Und sie sind auch bereit, ihr Material für Lehr- und Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. Sie tun dies aber oft versteckt und ohne auf ihr Angebot ausreichend aufmerksam zu machen. Websites erfordern eine kontinuierliche und sorgfältige Pflege, damit Links und der daran geknüpfte Content nicht verloren gehen. Der damit verbundene Aufwand wird oft unterschätzt. Es scheint, dass die Gefahr der Labilität besonders kleine Websites betrifft, etwas besser als die Lage bei Webseiten renommierter Institutionen. Eine Garantie auf Kontinuität gibt es aber nicht, wie die Tübinger Instituts-Homepage zeigt. Elektronische Materialien sollten nicht bzw. nicht nur auf der eigenen oder einer semi-privaten Forschungshomepage zur Verfügung gestellt werden. Stattdessen sollten sie lieber einem eingesessenen virtuellen Archiv, wie zum Beispiel Titus, anvertraut werden, das bessere Möglichkeiten der Datenpflege hat und über längere Zeit den Zugang zu den Materialien gewährleisten kann. Hat sich übrigens schon jemand Gedanken gemacht, was mit den wertvollen Materialien nach dem aktiven Berufsleben oder gar nach dem Ableben des edlen Spenders passieren soll? E-Books sollten, wenn sie schon aus Copyright-Gründen nicht frei angeboten werden dürfen, notfalls per Registrierung oder auch gegen Bezahlung zugänglich sein. Bücher wahl- und planlos zu digitalisieren, in die Digitalisate aber nur durch ein Guckloch Einsicht zu gewähren bzw. sie ganz wegzusperren, wie die Google-Buchsuche es macht, nützt niemandem. E-Texte, die in einem wissenschaftlichen Internetprojekt als Hypertext eingebunden sind, sollten der Forschung auch isoliert zur Verfügung stehen, wie das beim Projekt des deutschen Rechtswörterbuchs in vorbildlicher Weise der Fall ist und wie das auch Herr Kloning zum Glück vorhat. Mein zweites Recherchebeispiel betrifft einen Frühdruck aus dem 16. Jahrhundert. Von einem gewissen Caspar Goldwurm stammt neben anderen ein umfangreicher Text mit dem Titel Wunderwerk und Wunderzeichen, den ich gerne lesen möchte. Das Problem ist nur, dass in ganz Österreich kein Exemplar des Drucks vorhanden ist. Ich müsste also gemäß KVK zumindest nach München reisen, um in ein originales Exemplar Einsicht zu nehmen. Ein Kollege hat einen Tipp für mich. Das Werk sei im Internet digital verfügbar und über Google sei der Text leicht zu finden. Unverzüglich mache ich mich auf die Suche im Netz. Die Google-Recherche führt ganz zu oberst, wie in vielen Fällen, zum oft geschmähten Portal Wikipedia, wo am Ende des biografischen Artikels über Caspar Goldwurm unter den Links auch die Adresse einer Bibliothek in Sao Paulo angeführt ist. Allein der Link funktioniert nicht, zumindest an jenem Tag, sodass keine Chance besteht, das Werk einzusehen. Wie wir schon im ersten Beispiel gesehen haben, muss ein toter Link nicht automatisch bedeuten, dass der dazugehörige Inhalt gelöscht worden ist. Oft wurde nur der URL geändert. So versuche ich über Umwege doch noch zum gewünschten Content zu gelangen und stoße auf Wikimedia Commons. Dort, welche Überraschung, wird das Werk als Volldigitalisat des Frühdrucks bereitgehalten. Und zwar zufällig die Abbildungen des brasilianischen Exemplars, wie der Besitzerstempel rechts verrät. Vermutlich wurden die Bilder von der brasilianischen Homepage, nennen wir es, geborgt. Ob die Veröffentlichung bei Wikimedia Commons rechtens ist, wage ich nicht zu beurteilen. Dass das Copyright des Drucks aus dem Jahr 1557 abgelaufen ist, darüber besteht allerdings kein Zweifel. Das digitale Faksimile ist von mäßiger Qualität. Aber als behelfsmäßiger Ersatz für ein physisches Buchexemplar kann das Image-Digitalisat einwandfrei dienen und ist daher bereits in dieser einfachen Form von unschätzbarem Wert. Selbstverständlich habe ich die rund 600 Abbildungen unverzüglich heruntergeladen. Nach den mühevollen Recherchen wollte ich nicht riskieren, meine wertvolle Beute wieder zu verlieren. Übrigens, wenige Tage später funktionierte der brasilianische Link wieder einwandfrei und er tut es bis zum heutigen Tag. Meine Recherchen habe ich, wie erwähnt, auch in diesem Fall zunächst über die Volltext-Suchmaschine Google betrieben und nebenbei eine Menge Informationen über und rund um das gesuchte Werk erhalten. Hinweise auf Bibliotheksbestände, auf Digitalisierungsvorhaben etc., die in jenen Fällen, in denen noch kein Digitalisat im Netz verfügbar ist, höchst willkommen sind, denn sie weisen uns wenigstens den mühsameren herkömmlichen Weg zu den gesuchten Objekten. Ich möchte beim Recherchefall Goldwurm noch ein paar Bemerkungen zur Online-Recherche mit Hilfe von Spezialwerkzeugen anschließen. Unseren Studierenden predigen wir ja eindringlich, für die wissenschaftliche Recherche seien Google und andere frei verfügbare Volltextsuchmaschinen nicht das geeignete Mittel. Man solle lieber fachspezifische Suchmaschinen bzw. Datenbanken und Online-Kataloge konsultieren. In der Tat gibt es mittlerweile für die Recherche nach Frühdrucken mehrere Spezialdatenbanken. Das Problem ist aber, wie der Internet-User davon Kenntnis erlangen und aus diesen Hilfsmitteln brauchbare Informationen schöpfen kann. Ich habe zum Fall Goldwurm einige Spezialdatenbanken, auf die ich im Zug meiner eingehenden Recherchen nur zufällig gestoßen bin, auf ihre Leistungsfähigkeit getestet. EROM, das Europäische Register der Mikroform-, Master- und digitalen Master, hat sich zum Ziel gesetzt, alle bereits existierenden und geplanten Mikroverfilmungen und Digitalisate von gedruckten Publikationen zu erfassen, um einerseits Mehrfach-Digitalisierungen vermeiden zu helfen und andererseits Usern den Weg zu verfügbaren Digitalisaten zu weisen. Noch Ende August brachte die Sucheingabe Goldwurm auch in diversen Schreibvarianten 0 Treffer. Da die Datenbank als Blackbox konstruiert ist, der vorhandene Datenbestand also nicht etwa in Form von Indizes oder eines Katalogs einsehbar ist, fehlt dem User jegliche Orientierungsmöglichkeit. Ich schloss daraus, dass das Projekt entweder keine Frühdrucke umfasst oder dass mit der Eingabe von Daten noch gar nicht begonnen worden ist. Einige Tage später, als ich den Link für die Vortragsfassung noch einmal prüfte, brachte derselbe Suchbegriff plötzlich 7 Treffer. Nur das Wunderwerk war leider nicht darunter. Goldwurm war ein Vielschreiber, er hat sehr viele Bücher drucken lassen, aber das eine war leider bei der Recherche nicht drunter. Das brasilianische digitale Faksimile fällt wohl nicht in den Zuständigkeitsbereich dieser europäischen Initiative zur Sicherung des Kulturerbes. Ebenfalls nicht verzeichnet ist das Digitalisierungsvorhaben des Wunderwerks durch die Bayerische Staatsbibliothek München im Rahmen des DFG-Projekts DV16. Offenbar ist diese Information noch nicht bis zu EROM gelangt, was auf mangelnde Vernetzung hindeutet. Auch die in einer umfangreichen und kostspieligen Mikrofisch-Edition des Verlags Sauer publizierten Aufnahmen einiger anderer Werke Kaspar Goldwurms sind in EROM nicht verzeichnet. Der Grund dafür ist nicht nachvollziehbar. Nicht anders ergeht es mir bei der Recherche im zentralen Verzeichnis digitalisierter Drucke. Obwohl in dieser Datenbank grundsätzlich alle vollständig digitalisierten Druckwerke ausgewiesen sein sollten, die frei über das Internet zur Verfügung gestellt werden und einem gewissen wissenschaftlichen Qualitätsstandard genügen. Die Ausbeute bei der Recherche in Spezialdatenbanken ist also mehr als dürftig. Das betrifft insbesondere die Frage, die mich als recherchierenden Internet-User am meisten interessiert, wo finde ich Volldigitalisate von Drucken frei im Internet? Aus Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Zustand schritt der Freiburger Historiker Klaus Graf zur Selbsthilfe und legte im Alleingang ein Verzeichnis deutschsprachiger Drucke des 16. Jahrhunderts als frei zugängliche Faksimiles im Netz an. Graf nennt beide Webstandorte des Goldwurm-Faksimiles. Allerdings findet sich in seiner Datensammlung keinerlei Hinweis auf das Datum der letzten Aktualisierung und ich habe eindeutige Indizien dafür entdeckt, dass die Liste nicht auf dem allerneuesten Stand ist, was dem unermüdlichen Einzelkämpfer selbstverständlich nicht zum Vorwurf gemacht werden kann, aber den Wert seiner Sisyphos-Arbeit dennoch schmälert. Was wird aus diesem Beispiel ersichtlich? Die Erreichbarkeit von Webseiten ist störungsanfällig. Prinzipiell ist es nicht gut zu heißen, wenn Metadaten zu Digitalisaten einzig bei der bestanderhaltenden Institution verzeichnet sind, sodass ein temporärer Netzausfall nicht nur den Zugang zu den virtuellen Objekten, sondern auch zu sämtlichen Metainformationen abschneidet. Linksammlungen mögen gut gemeint sein, aber ihr praktischer Nutzen ist eher gering. Entweder sie sind nicht aktuell oder nicht ausreichend bekannt. Und Spezialdatenbanken, sofern sie überhaupt gefunden werden, leiden häufig an einem Mangel an Transparenz. Die Inhalte einer Datenbank sollten möglichst klar beschrieben sein. Das Benutzerinterface sollte über Indizes und Kataloge Einblick in die Datensammlung gewähren. Welche Konsequenzen sollen wir aus solchen und ähnlichen Erfahrungen ziehen? Das Internet zu ignorieren ist praktisch nicht mehr möglich. Zu stark ist seine Präsenz in allen Bereichen unserer Gesellschaft geworden. Zu sehr ist es auch im wissenschaftlichen Betrieb bereits zur unverzichtbaren Realität geworden. Es kommt darauf an, wie wir das Internet für unsere Bedürfnisse instrumentalisieren. Die neuen Medien berühren ganz vehement unser traditionelles Methodenbewusstsein. Die Art, Texte zu rezipieren, Informationen zu recherchieren, sprachliches Material zu analysieren und zu taxieren und vieles mehr. All diese Tätigkeiten orientierten sich jahrhundertelang an der linearen Form des gedruckten Textes. Der Umgang mit der Multifunktionalität von Hypertexten, der Umgang mit komplexen Datenbankstrukturen, die den guten alten Zettelkasten längst abgelöst haben, der Umgang mit offenen Informationssystemen, die durch keinen Redaktionsschluss mehr begrenzt sind, geraten zur echten Herausforderung, der es sich jedoch zu stellen gilt, wenn die Geisteswissenschaften im 21. Jahrhundert mit den Naturwissenschaften mithalten wollen. Da darf auch der philologische Wissenschaftsbegriff kein Tabu sein, sondern muss im Lichte der neuen methodischen Möglichkeiten ohne Vorbehalte zur Diskussion stehen dürfen. Diskussionsbedürftig sind zum Beispiel die Fragen der Stabilität und Referenzierbarkeit von wissenschaftlichen Inhalten im virtuellen Raum. Das Hauptproblem ist ganz sicher die Labilität des Mediums, die ausgerechnet aus ihrem bedeutendsten Vorzug resultiert, der uneingeschränkten Interaktivität. Inhalte können nach Belieben publiziert an einen anderen Ort verschoben, aber auch wieder entfernt werden. Sie können ergänzt, korrigiert und aktualisiert werden. Wie aber sollen wir mit inhaltlich derartig unfesten Materialien umgehen? Und wie sollen wir schließlich mit der Tatsache umgehen, dass elektronische Materialien in immer kürzeren Abständen durch den technischen Fortschritt unbenutzbar werden? Um mit Materialien, die über das Internet distribuiert werden, wissenschaftlich arbeiten und sie zitieren zu können, braucht es zuallererst die Sicherheit, dass das Dargebotene kontinuierlich verfügbar ist, und zwar in exakt jener Form, in der es zu einem bestimmten Zeitpunkt eingesehen und benutzt wurde. Es bedarf weiters einer gewissen Stabilität der technischen Rahmenbedingungen, damit unsere elektronischen Daten auch nach Jahrzehnten noch problemlos ausgelesen und weiterverarbeitet werden können. Wenn wir das Internet verstärkt für geisteswissenschaftliche Belange nutzen wollen, werden wir uns in manchen Dingen an die neuen Medien anpassen, unsere gewohnten Arbeitsweisen umstellen müssen. Statt über die chaotischen Zustände im Internet zu klagen und frustriert den Rückzug anzutreten, müssen wir in die Offensive gehen und Ideen entwickeln, wie wir jene Informationen und Materialien, die wir Textwissenschaftlerinnen benötigen, gesichert archivieren und zuverlässig wiederfinden können. Insbesondere müssen wir uns besser organisieren und vernetzen. Was wir dazu brauchen, ist nicht weniger und nicht mehr als eine weitere Datenbank, eine Metadatenbank, um darin alle bisher erarbeiteten Ressourcen, die auch zum Teil schon elektronisch zur Verfügung stehen, aber auch Informationen über die Verfügbarkeit und Auffindbarkeit von Editionen, insbesondere von elektronischen Texten, sowie über die Qualität von Editionen und elektronischen Primärtexteditionen zu sammeln. Und zwar viribus unitis, was bei Wikipedia wie von selbst läuft, sollte doch in einer Scientific Community auch möglich sein. Dankeschön.